Die Nachrichten von SRF um 8 Uhr mit Marco Kalle. Guten Morgen. Die stabile Lage in Platten im Lötschental, der Abschied von Elon Musk im Weißen Haus und die Grasshoppers, die weiter in der Super League spielen. Das sind unsere Themen. Das Wetter, heute ist es meist sonnig. Am Nachmittag gibt es 27 bis lokal 31 Grad. Nach dem Gletschersturz in Platten im Lötschental läuft das Wasser des Flusses Lonza weiterhin über den Schuttkegel ab. Es fließe etwa gleich viel Wasser in den aufgestauten See hinter dem Schuttkegel, wie Wasser über den Schuttkegel abfließe, sagte der regionale Führungsstab auf Anfrage von Radio SRF. Ein Extremereignis mit einer Flut- und Schlammwelle ist laut Fachleuten unwahrscheinlicher geworden. In Gampel und Steg, dort wo die Lonza in die Rhone mündet, muss sich die Bevölkerung aber weiter bereithalten für eine mögliche Evakuierung. Aufräumarbeiten in Platten sind weiterhin nicht möglich, dafür sei es immer noch zu gefährlich, sagt der regionale Führungsstab. US-Präsident Donald Trump hat seinen Sparbeauftragten verabschiedet, den Tech-Milliardär Elon Musk. Dessen Aufgabe als besonderer Regierungsangestellter sei beendet, sagte Trump an einer gemeinsamen Medienkonferenz im Weißen Haus. Musk hat die erste Zeit der zweiten Präsidentschaft von Trump mitgeprägt, mit seiner Organisation namens Doge, die Bundesverwaltung effizienter machen soll. USA-Korrespondent Andrea Christen.
Elon Musk habe im großen Stil Verschwendung und Betrug aufgedeckt, lobte Donald Trump. Elon hat unermüdlich daran gearbeitet, das umfassendste und folgenreichste Regierungsreformprogramm seit Generationen auf den Weg zu bringen. Einst sprach Musk davon, die Staatsausgaben um 2 Billionen Dollar zu verringern, später versprach er 1 Billion. Erreicht wurde nur ein Bruchteil, 175 Milliarden Dollar, wie es von Doge heißt. Experten erklären, die wahre Zahl sei noch deutlich tiefer. Seine Zeit als sogenannter spezieller Regierungsangestellter gehe planmäßig zu Ende, sagte Musk. Er bleibe Trump aber als Freund und Berater erhalten und Doge arbeite weiter. Wir werden mit der Zeit 1 Billion einsparen, mit der Reduktion von Verschwendung und Betrug. Es wird sich noch zeigen, ob Trump und Musk Verbündete bleiben. Zwischen den beiden gab es Uneinigkeit, etwa in Sachen Zollpolitik. Die Medienkonferenz wirkte wie eine gesichtswahrende Aktion. Und dass Musk Washington wenigstens teilweise den Rücken kehrt, hat wohl auch mit Tesla zu tun. Das Image und die Verkäufe von Tesla haben unter Musks politischen Aktivitäten gelitten. Aber Elon Musk hinterlässt Spuren. Gewisse Behörden wurden sehr rasch und massiv zusammengestrichen. Zum Beispiel USAID, die Behörde zuständig für die US-Entwicklungszusammenarbeit und damit auch für Nahrungsmittelhilfe für hungernde Kinder.
Der Bericht aus den USA von Andrea Christen. Donald Trump will zudem die Zölle auf Stahl und Aluminium verdoppeln, von 25% auf 50%. Das sagte er bei einer Rede vor Angestellten eines Stahlbetriebs im Bundesstaat Pennsylvania. Die Erhöhungen sollen am nächsten Mittwoch in Kraft treten. In Singapur läuft zurzeit der Asien-Sicherheitsgipfel. Dort zeigt sich, die US-Regierung von Donald Trump sieht China als eine ernste und unmittelbare Bedrohung für weite Teile des asiatischen Kontinents. Verteidigungsminister Pete Hegseth sagte, ein militärischer Konflikt um Taiwan könnte unmittelbar bevorstehen. Aus Singapur berichtet Fredrik Steiger.
Die USA verstehen sich auch im indopazifischen Raum als Großmacht, betonte in Singapur Pentagon-Chef Pete Hegseth.
The United States is a Indo-Pacific Nation.
Damit stehen sie im Konflikt mit China, das zunehmend offen die Vorherrschaft im asiatischen Raum anstrebt und möglichst wenig US-Präsenz möchte. Doch diesem aggressiven chinesischen Verhalten, wie er sagt, stellten sich die Vereinigten Staaten entgegen.
We are reorienting toward deterring aggression by communist China.
Aus US-Sicht bereite sich China durchaus glaubwürdig vor für militärische Operationen gegen seine Nachbarn, nicht zuletzt gegen Taiwan, das es seit langem beansprucht.
Beijing is credibly preparing to potentially use military force to alter the balance of power in the Indo-Pacific.
Wie die USA konkret reagieren würden, sagte er nicht, aber man sei für Frieden durch Stärke und stehe hinter den asiatischen Partnern. Der US-Verteidigungsminister forderte diese aber nachdrücklich auf, mehr in ihre Streitkräfte zu investieren, was er und Präsident Donald Trump bereits Anfang Jahr von den europäischen Verbündeten verlangt haben.
Freddy Gsteiger hat berichtet. Damit zum Sport und zum Fußball. Die Zürcher Grasshoppers spielen auch nächstes Jahr in der Super League. In der Barrage gegen den FC Aarau verloren die Zürcher zwar das Rückspiel mit 0:1, dank dem 4:0-Sieg im Hinspiel schaffte GC aber den Klassenerhalt. GC-Captain Amir Abrashi sagte nach dem Schlusspfiff:
«Wir sind sehr erleichtert, die ganze Saison war eine sehr schwierige Saison, gewesen. Wir sind mit einem Bein fast abgestiegen. Gewesen. Heute ist klar, von der ersten Match, aber schlussendlich bleiben wir in der Super League und das ist das, was zählt. Und klar, dass wir nicht zufrieden sind über die ganze Saison, müssen wir nicht diskutieren.»
Der FC Aarau spielt nach dieser verlorenen Barrage auch in der nächsten Saison in der Challenge League. Und noch zur Nations League der Frauen. Da hat das Schweizer Nationalteam das vorletzte Spiel verloren gegen Frankreich mit 0:4. Die Börsendaten von SIX nun. Der Dow Jones Index in New York hat 0,1% gewonnen. Der Euro wird zu 93,31 gehandelt und der Dollar kostet im Moment 82,22. Soweit die Meldungen. Das Wetter, heute ist es meist sonnig, am Nachmittag bilden sich da und dort Quellwolken und am Abend kann es in den Bergen vereinzelt nass werden. Die Temperatur erreicht am Nachmittag 27 bis lokal 31 Grad. Das waren Nachrichten von Radio SRF, verantwortlich David Burkhardt.
SRF Verkehrsinfo.
Vorsicht in der Region Biel. Auf der A5 Richtung Biel zwischen dem Witti-Tunnel und Lengnau besteht Gefahr durch ein Pannendreieck auf der Straße.
Eis am Morgen. Sport.
Mit Fußball, mein Name ist Lionel Mattmüller. Eine Niederlage, die für Strahlen sorgt, gibt es jetzt auch nicht allzu oft. Bei GC ist es aber genau so gewesen gestern. GC hat in der Barrage auswärts gegen Aarau zwar 0:1 verloren, bleibt aber dank dem 4-0 im Hinspiel in der Super League. Wir haben es in den Nachrichten gehört, hören jetzt aber bei den Trainern nochmal genauer an. Die grosse Erleichterung bei GC, die ist natürlich deutlich zu hören. Zum Beispiel beim Thomas Oral, eben dem Cheftrainer. Er ist aber noch so in dem Abstiegskampf gewesen, Gedanken, dass er gar nicht über seine Zukunft hätte mögen nachdenken nach dem Match. Die Frage ist nämlich, der Vertrag läuft aus, bleibt der GC-Trainer?
Vielleicht glaubt ihr mir es nicht, aber im Moment interessiert es mich nicht. Mit 9 Punkten haben wir den Laden übernommen, wir haben es stabilisiert, der Verein gehört in die Super League. Das macht mich stolz. Was mit mir jetzt ist, das interessiert mich im Moment nicht.
Ja, da ist also noch jemand anders gewesen in Gedanken. Sehr gefasst den Eindruck gemacht hat Brunello Jacopetta, der Trainer von Aarau. Er hat schon führen geschaut und sagt, dass es der FC Aarau nächste Saison einfach wieder will probieren mit dem Aufstieg.
Ich glaube, der FC Aarau hat den Anspruch, immer in dieser Richtung zu gehen. Ist keine Diskussion, nur geschenkt wird einem nichts. Und man muss sich das erarbeiten, man muss dafür investieren, man muss viel machen. Und ich glaube, der Weg, den wir eingeschlagen haben, das war der richtige. Man hat es diese Saison gesehen. Und auf dem Weg wollen wir weitermachen. Und wenn man gut schafft, dann gibt es immer eine Konsequenz. Und ich glaube, der Fokus muss sein aufs Schaffen.
Ja, und Schaffen ist ein gutes Stichwort, weil viel zum Schaffen gibt es auch beim Schweizer Nationalteam.
Es war eine sehr schwierige Arbeit. Ich glaube, es hat nicht viel zusammengepasst für uns. Ich bin der Meinung, dass wir eigentlich ein gutes Team sind mit dem Ball. Dort haben wir den Ball nie gehabt. Und wenn wir ihn hatten, haben wir viel zu schnell verloren. Und Frankreich hat unsere Räume sehr, sehr gut ausgenutzt und hat ihre Klasse über 90 Minuten ausgespielt.
Das hat Captain Lia Welti nach dem Nations League-Spiel gestern zu. Die Schweiz hat gegen Frankreich auswärts 0:4 verloren. Frankreich ist ein starkes Team und die Französinnen sind auch die Favoritinnen gewesen. Die Schweiz hat dann aber gerade gar keine Chance gehabt in diesem Match. Ein Monat vor der Heim-EM bleibt den Schweizerinnen also noch viel Arbeit. Immerhin, die Schweiz hat noch die Chance, um im letzten Nations League-Spiel am Dienstag gegen Norwegen in der stärksten Liga bleiben von der Nations League. Und das wäre wichtig, weil die Qualifikation für die WM 2027 sonst deutlich schwieriger wird.
Trend. Wirtschaft im Fokus.
Schweizer Stahlwerke, sie sind in der Krise. Die einst stolze Branche dümpelt.
Es gibt nur noch 2 Stahlwerke, wie wir in der Schweiz. Das heisst, jede Minute, in der wir nicht produzieren, ist verlorenes Geld in diesem Business.
Um aus dem Schlamassel herauszukommen, beantragen sie nun Hilfe vom Staat. Und die ist willkommen, wie der Chef eines der Werke sagt.
Es bringt auf jeden Fall eine Entlastung fürs Unternehmen.
Inwiefern und wie die Stahlherstellung funktioniert, das haben wir uns vor Ort angesehen. Und wir fragen, was überhaupt sind die Probleme der Stahlbranche? Darum geht's heute im Trend. Ich bin Susanne Schmucke und bei mir ist Damian Rast, der zum Thema recherchiert hat. Damian, gehen wir gleich in medias res. Wo liegen denn die Probleme der Schweizer Stahlhersteller?
Ein Problem sind die hohen Kosten in der Schweiz, vor allem für den Strom. Der ist in den letzten Jahren viel, viel teurer geworden und ist auch im internationalen Vergleich teuer. Außerdem ist die Nachfrage schwach, weil eben die klassischen Abnehmer für Stahl, also insbesondere die Autobranche, aber auch andere Teile der Industrie in Europa, ja, bei denen läuft es nicht besonders gut. Und dann kommt auch noch dieser ganze Zollkonflikt obendrauf.
Nun sind es aber nicht nur die Schweizer Stahlwerke, die Probleme haben. Auch deutsche Stahlwerke sind letzter Zeit oft in den Schlagzeilen. Oder jüngst ein Werk in Großbritannien, das vom Staat gerettet wurde. Also allgemein, die Branche ist unter Druck.
Ja, weltweit wird zu viel Stahl produziert. Ein Grund für diese Überkapazitäten ist China, das Land, das produziert mittlerweile mehr als die Hälfte des Stahls weltweit. Und es macht das günstiger als die anderen und auch in immer besserer Qualität.
Andere machen es günstiger, ebenfalls gut. Da frage ich mich dann schon, wie kann denn die Schweiz als Hochpreisland, wie kann die da überhaupt mithalten?
Naja, also Stahl ist nicht gleich Stahl. Es gibt die Faktoren Spezialisierung und Regionalität. Das heißt, die Unternehmen zum Beispiel in der Schweiz, die können auch kleine Stückzahlen zur genau richtigen Zeit liefern und damit können sie eben punkten. Und da ist auch noch der Umweltschutz. Hierzulande wird vergleichsweise sauber Stahl produziert.
Ja, und du, Damian, du warst in so einem Werk, das eben auf Spezialisierung setzt. Das ist Steeltec im Luzernischen in Emmenbrücke. Und dort wird eben neuer Stahl aus altem Stahl hergestellt.
Blechteile, Draht, zersägte Stahlträger. Auf einer großen Fläche am Rand des Areals der Firma Steeltec reiht sich Schrotthaufen an Schrotthaufen. Vor einem solchen Haufen steht Christoph Lutz. Er leitet bei der Firma das Walzwerk. Wie alle, die hier auf dem Areal arbeiten, trägt er orangegraue Schutzkleidung, Sicherheitsbrille und Helm. Was für andere nach Abfall aussieht, ist für ihn die Grundlage seiner Arbeit.
Das ist unser wertvolles Rohmaterial. Damit arbeiten wir. Daraus machen wir neuen, hochwertigen Stahl im Sinne eines wirklich zirkulären Kreislaufs.
Der Stahlschrott, der hier liegt, stammt zu 60-80% aus der Schweiz. Der Rest aus dem europäischen Ausland. Dreimal wöchentlich wird er mit dem Zug oder per Lastwagen angeliefert.
Die Berge, die wir hier sehen, das sind ein paar tausend Tonnen. Das tönt nach viel, aber wenn kein neuer Schrott reinkäme, wären die Berge, die wir hier sehen, in 4 bis 5 Tagen wären die komplett weg. Stahlwerk hat das alles aufgebraucht.
Das Stahlwerk liegt einige hundert Meter entfernt, auf der anderen Seite der kleinen Emme, dem Fluss, der mitten durch das Areal des Stahlherstellers läuft. Mehrmals am Tag zieht eine Diesellokomotive Wagen voll mit Schrott in eine große Halle, die unmittelbar neben dem Stahlwerk liegt. Hier steht Kurt Leibunggut, der Leiter des Stahlwerks. Er zeigt auf verschiedene Fächer, die mit Schrott gefüllt sind. Das Stahlwerk verwendet sowohl Schrott, der aus altem, verbrauchten Stahl besteht, als auch Schrott aus neuem Stahl, der als Ausschuss bei der Produktion in der Industrie anfällt.
Das wertvollste Material, das wir einsetzen, ist Pakete aus der Automobilindustrie, Automobilblech. Und das andere ist alles Schrott aus dem Recyclingbereich, Aufbereitung von verschiedenen Schrotthändlern in der Schweiz und auch im nahen Ausland.
Also auch der Schrott, den man zum Beispiel beim Werkhof in der Gemeinde in die Mulde...
Genau, das kommt dann in der Regel bei uns als sogenannter Sammelschrott hinein und das ist die günstigste Schrottsorte, die wir einsetzen.
Ein Kran hebt mit einem großen Magneten eine Portion Schrott in einen großen Behälter, den Schrottkorb. 90 Tonnen braucht es für eine Schmelze. Daraus werden etwas über 80 Tonnen flüssiger Stahl.
Der Vorteil vom Schrott, also vom Stahl, ist natürlich, er ist immer wieder verwendbar.
Dabei ist die Mischung der verschiedenen Schrottsorten eine Wissenschaft für sich. Das Stahlwerk macht den Schrotthändlern genaue Angaben, welchen Stahlschrott es braucht.
Wir kontrollieren selbstverständlich auch den Wareneingang, indem wir mit sogenannten Handanalysegerät die Werkstoffanalyse kontrollieren.
Ziel ist es, für eine Schmelze einen Schrottmix zusammenzustellen, der möglichst nah an die Zusammensetzung herankommt, die das Endprodukt haben soll. Spätere Korrekturen der Legierung sind nämlich deutlich aufwendiger und teurer. Mittlerweile sind 2 Schrottkörbe gefüllt. So viel braucht es für eine Schmelze. Und der alte Stahl ist bereit, zu neuem Leben erweckt zu werden.
Eindrücke aus dem Stahlwerk im luzernischen Emmenbrücke. Ja, aus alt mach neu, neuen Stahl. Damian, wie das genau geht, das hören wir gleich noch. Aber zuerst noch nimmt mich einiges Wunder zur jüngsten Entwicklung. Also neben Steeltec gibt es ja auch noch Stahl Gerlafingen und beide Werke, die wollen jetzt Staatshilfe. Diese Hilfe, wie funktioniert die genau?
Ja, die Hilfe setzt an bei den Strompreisen. Die sind ja eben ein großes Problem für die Unternehmen hierzulande. Den Unternehmen wird maximal 4 Jahre ein Rabatt gewährt auf die Gebühren, die sie für die Nutzung des Stroms zahlen. Voraussetzung ist aber, dass auch die Standortkantone mitmachen. Bei Steeltec wäre das Luzern. Die Kantone, die müssen ebenfalls Geld sprechen.
Also gut, jetzt bekommen diese Werke wohl wahrscheinlich vielleicht Geld vom Staat. Aber wird denn das wirklich die Probleme dieser Werke lösen?
Kaum. Die Hilfe, die verschafft den Firmen im besten Fall Luft, um sich besser aufzustellen. Aber die Grundprobleme, die wir angesprochen haben, eben die Kosten, die Nachfrage, die Konkurrenz, die bleiben ja.
Gut, also Schweizer Stahlwerke, die müssten sich eigentlich neu aufstellen. Wie kann das gehen?
Die Stahlwerke, die müssen vor allem produktiver und effizienter werden. Und sie müssen sich noch stärker von der Konkurrenz abheben, damit die Kunden eben auch bereit sind, höhere Preise zu zahlen.
Okay, das ist die Zukunftsmusik. Gehen wir jetzt aber zurück zum Heute, wie es heute läuft, im Werk von Steeltec in Emmenbrücke, wo eben Recyclingstahl hergestellt wird. Du, Damian, warst ja dort.
Das Stahlwerk ist in einer großen grünen Halle untergebracht, direkt an der kleinen Emme. Auf Warentafeln vor dem Gebäude steht «Achtung, flüssiger Stahl». Leiter Kurt Leibunggut achtet schon auf dem Weg ins Gebäude auf jedes Geräusch.
Man hört den Ofen schön summen, das macht Spaß so. Wenn kein Geräusch da ist und nicht wieder innerhalb von 5 Minuten kommt, dann läuft irgendwas Chaps vielleicht.
In der Halle sind die Dimensionen riesig. Ein Gabelstapler, der in einer Ecke steht, wirkt von weitem fast wie ein Spielzeugmodell. Die zuständige Kippe der Spätschicht hat den Ofen mit Schrott gefüllt, den Deckel zugemacht und riesige Stäbe aus Graphit in den Stahl eingelassen, die sogenannten Elektroden. Diese erzeugen einen Lichtbogen, der den Stahl auf über 1600 Grad erhitzt. Kurt Leibunggut erklärt im kleinen Aufenthaltsraum unmittelbar neben dem Ofen anhand einer Grafik, wie das funktioniert.
Der Lichtbogen brennt jetzt frei in der Luft, das sieht in etwa so aus. Da ist der Schrott und da brennt dann der Lichtbogen völlig willkürlich an das nächste Schrottstück heran. Und darum diese laute Geräuschpegel. Kann man.
Erst als die Türe wieder zu ist, kann das Gespräch weitergehen. An der Wand ist eine digitale Anzeige angebracht. Zu sehen ist eine schnell ansteigende rote Zahl.
Das ist die Energie, die schon reingekommen ist. Aktuell 1 Megawatt, das ist etwa 1 Minute. Elektrische Einschaltzeit, wo der Lichtbogen brennt, sind etwa 30 Minuten für eine Schmelze.
So 30 Megawatt braucht es etwa?
Ja, 30 bis 33, je nachdem.
33 Megawattstunden. Damit lassen sich 8 bis 11 vierköpfige Familien 1 Jahr lang mit Strom versorgen. Im Stahlwerk reicht die Energie für eine Schmelze. Eine von 26, die derzeit pro Tag durchgeführt werden. Der Energieverbrauch ist also hoch, obwohl es in den letzten Jahren gelungen ist, die Energieeffizienz deutlich zu steigern.
Was sich vor allem stark weiterentwickelt, ist die Elektrodenregelung. Also wie stabil kann ich den Lichtbogen halten? Wie wenig Bewegungen habe ich auf dem Lichtbogen? Und wie kann ich möglichst effizient die Energie ins Bad bringen? Und wenn ich da zurückdenke, vor 10 Jahren lagen wir eben beim Schmelzofen mit 460 Kilowattstunden pro Tonne. Und heute liegen wir bei 420 Kilowattstunden pro Tonne. Also ein gewaltiger Fortschritt.
Ist der Stahl geschmolzen, wird er in ein anderes Gefäß gegossen.
Da ist der flüssige Stahl.
In die sogenannte Pfanne.
Dort kommt der klassische Stahlkocher zur Geltung. Die Stahlkocher aus Emmenbrücke. Dort kocht er dann den Stahl fertig. Das ist wie zu Hause eine Suppe kochen. Du hast das flüssige Wasser, dann gibst du da deinen Bouillonwürfel rein, dein Gemüse rein und am Schluss hast du die richtige Suppe, entweder eine Minestrone oder eine Spargelsuppe. Genau so ist das mit dem Stahl.
Nur, statt Gemüse oder Bouillon kommen in den flüssigen Stahl andere Stoffe. Mangan, Nickel, Schwefel, Phosphor oder Blei zum Beispiel. Zuerst wird der flüssige Stahl in der Pfanne chemisch analysiert und dann mit der genau richtigen Menge an Legierungsmaterialien abgeschmeckt.
So entstehen im Stahlwerk in Emmenbrücke über 180 verschiedene Sorten Stahl.
Wir sehen jetzt hier den Drehturm mit einer Pfanne bestückt. Und da unten ist der Ausguss in dieses Verteilerschiff, das wir da unten gesehen haben. Und unterhalb sehen wir diese vier Röhren, da geht es in die Kokille rein und wird dann abgekühlt.
Ist der Stahl fertig gekocht, wird er in der Gießanlage in Form gebracht, im sogenannten Strangussverfahren. Das Verfahren wurde in den 50er Jahren in der Schweiz zur Industriereife gebracht und ist seither weltweit im Einsatz.
Jetzt diese Kokillen machen eine Hubbewegung. Der Grund dafür ist, dass der Stahl nicht kleben bleibt.
Dabei wird der Stahl nicht in eine Form geleert und dann wieder herausgenommen, wenn er kalt ist. Sondern er wird kontinuierlich durch eine Form gegossen und fortlaufend abgeschnitten, wenn er die richtige Länge hat. Ähnlich wie bei einer Spaghetti-Maschine der Teig. Das ist viel effizienter als das Gießen einzelner Blöcke.
Ja, und hier auf dem Kühlbett sehen wir unser Produkt.
Das Endprodukt sind Blöcke aus Stahl. 15 auf 15 cm breit und über 13 Meter lang. Sogenannte Knüppel. Wenn diese Knüppel komplett ausgekühlt sind, werden sie gelagert oder sofort weiterverarbeitet.
Deine Eindrücke, Damian, aus dem Stahlwerk in Emmenbrücke. Ja, was mit diesen Knüppeln passiert, wie diese weiterverarbeitet werden, das hören wir dann bei unserer letzten Station vor Ort. Jetzt aber, Damian, was wir gehört haben, das tönt meinem Dafürhalten doch ziemlich ausgereift. Vorhin hast du aber gesagt, es brauche eben mehr als Geld in den Werken, in der ganzen Branche, mehr als Geld, um zukunftsfähig zu werden. Was läuft denn da jetzt ganz konkret bei Steeltec?
Sicher will Steeltec noch besser werden bei der Energieeffizienz, um die Kosten zu senken. Und dann gibt es, um mal in die Unternehmenssprache zu wechseln, auf Konzernebene sicher Optimierungsmöglichkeiten. Welche, das hat mir der Geschäftsführer von Swiss Steel, dem Mutterkonzern von Steeltec, Frank Koch, erläutert.
Wenn man mal Doppelspurigkeiten hernimmt, dann schauen Sie sich einen Beschaffungsprozess an. Die Gruppe gibt in jedem Jahr weit über 2 Milliarden für den Einkauf aus, also Rohstoffbeschaffung, Energiebeschaffung. Das sind alles Größenordnungen, die kann man, wenn man Synergien sucht, deutlich erfolgreicher ausführen. Und darüber hinaus uns nicht als Wettbewerber verstehen. Wir haben in Teilbereichen Unternehmen gehabt oder haben sie auch noch, die gleiche Produkte herstellen für ähnliche Anwendungen. Und dass wir dort auch sagen, die Synergien in die Märkte zu bündeln und gemeinsam auch auf unsere Kunden zuzugehen.
Wenn man jetzt das macht, wie Sie das vorstellen, also wenn man das wirklich durchgeht, diese ganzen Prozesse und das verbessert, wie viel kann man da rausholen?
Tja, wenn Sie sich natürlich alles anschauen, und da müssen wir jetzt wirklich aufpassen, dass wir da nicht zu sehr mit Zahlen um uns werfen. Aber wenn Sie Synergien raussuchen und am Ende keine 10% rausholen, nur auf der Prozessverbesserung, dann machen Sie was falsch.
So viel also zum Optimieren aus der Sicht des Geschäftsführers von Swiss Steel. Damian, ich frage mich aber schon, du hast auch von neuen Ideen gesprochen, Innovation oder auch wollen die Werke besser werden in Sachen Umweltverträglichkeit. Das ist ja ebenfalls etwas, was Sie anpeilen. Was läuft denn da konkret?
Ja, bei Steeltec zum Beispiel arbeitet man an neuen Stahlsorten. Bestimmten Stahlsorten wird Blei beigegeben. Das braucht es, damit der Stahl besser mit Maschinen bearbeitet werden kann. Und dieses Blei, das will man zum Beispiel ersetzen durch Materialien, die weniger umweltschädlich sind. Und dann, apropos Umwelt, es gibt ja auch noch den CO2-Ausstoß und da arbeitet man auch daran, den weiter zu reduzieren, zum Beispiel beim Transport oder im Walzwerk. Und auch das habe ich mir in Emmenbrücke zeigen lassen.
Ja, muss ich noch rutschen? Das
geht. Fahrt vom Stahlwerk zum Walzwerk. Die beiden Werke befinden sich zwar auf dem gleichen Gelände, aber die Eingänge liegen mehr als 1 Kilometer auseinander. Am Steuer sitzt Christoph Lutz, der Leiter des Walzwerks. Er ist dafür verantwortlich, dass aus den Knüppeln, die aus dem Stahlwerk kommen, Stäbe oder Drähte werden.
Die dünnste Abmessung, die wir hier als Draht fertigen, ist 5,5 mm im Durchmesser. Ein Knüppel, 13,2 Meter Länge, wird nach der Umformung zu einem Draht, der 15 Kilometer lang ist. Das ist dasselbe Volumen. Das heißt, dieser Coil hat dann 15 Kilometer Draht drauf.
Damit das funktioniert, müssen die Stahlknüppel aus dem Stahlwerk zuerst wieder erwärmt werden, auf rund 1200 Grad. Das passiert im sogenannten Hubbalkenofen.
Eben die Geräusche sind wichtig, weil man erkennt sofort.
Genau, also für uns ist das Musik in den Ohren. Wenn es so tönt, dann ist gut, weil dann ist die Produktion am Laufen.
Im Unterschied zum Elektrolichtbogenofen im Stahlwerk läuft dieser Ofen mit Erdgas.
Ist aus umweltschutztechnischen Gründen nicht optimal, aber als der Ofen damals konzipiert und gebaut worden war, war Erdgas ein günstiges Brennmittel das in guter Menge verfügbar war. Unterdessen hat sich diese Lage deutlich verändert. Wir haben mitunter Mühe, genügend Erdgas zu kriegen. Und wir müssen uns natürlich auch Gedanken machen um alternative Brennsysteme, Thema Wasserstoff zum Beispiel, um eben unseren Impact auf die Umwelt zu verringern.
Im Kontrollraum des Ofens sitzt ein Mitarbeiter vor einer Wand voll mit Bildschirmen. Mittlerweile ist viel automatisiert. So überwacht das System zum Beispiel sehr genau, ob die richtigen Knüppel erhitzt werden für das Produkt, das gerade hergestellt werden soll.
Wenn wir hier den falschen Stahl einsetzen, hat das mitunter fatale Folgen, weil wir liefern Stahl in die Automobilindustrie. Dort ist die lückenlose Rückverfolgbarkeit bis zum Knüppel ist sehr, sehr wichtig, denn im Falle eines Automobilrückrufs, wenn irgendein Bauteil kaputt geht, muss man genau darlegen können, ist das aus dem richtigen Stahl produziert worden. Wir können uns nicht erlauben, hier den falschen Knüppel einzusetzen.
Sind die Knüppel heiß und formbar, verlassen sie rotglühend den Ofen und kommen auf die Walzstraße.
Jetzt gehen wir um den Prozess entlang.
Der Takt ist hoch. Alle 50 Sekunden spuckt der Ofen einen neuen Knüppel aus. Dieser läuft dann hunderte Meter durch verschiedene Rollen und wird geformt. Bei Geschwindigkeiten von bis zu 300 Stundenkilometern.
Umformen ist eigentlich ganz einfach. Der Eintrittsdurchmesser ist grösser als der Austrittsdurchmesser. Das heisst, der Walzspalt ist enger als das Material ursprünglich. Und so wird das Material in diese neue Form gezwängt, umgeformt.
Nach ein paar hundert Metern splittet sich die Walzstraße in drei Fertiglinien auf. Aktuell wird auf einer der Linien dünner Draht hergestellt. Auf der zweiten Linie lässt sich dickerer Draht produzieren und auf der dritten Linie lange Stäbe.
Wir wechseln ständig zwischen den Linien hin und her. Weil wenn wir auf einer Linie produzieren, können wir auf den anderen beiden Linien Umbauarbeiten oder Wartungsarbeiten oder Reparaturen vornehmen. So können wir bei laufendem Betrieb ständig die anderen Linien wieder neu parat machen und dann gleich umswitchen und weiter produzieren.
Der Konkurrenzkampf in der Stahlbranche ist hoch, die Margen eher tief. Deshalb ist Produktivität ein entscheidender Erfolgsfaktor, wie Christoph Lutz sagt.
Jede Minute, in der wir nicht produzieren, wird gemonitort. Jede Minute, die wir verlieren, und wird in der morgendlichen Frühbesprechung diskutiert, warum haben wir die Minute verloren, was ist passiert. So sind wir seit Jahrzehnten unterwegs und versuchen so, die Prozesse laufend zu optimieren. Weil jede Minute ist verlorenes Geld in diesem Business.
Im Walzwerk ist es laut und sehr heiß. Vor allem am Schluss der Walzstraße, wo der noch immer rotglühende Draht zusammengerollt wird zu einem sogenannten Coil.
Der Mitarbeiter, der hier arbeitet, der hat wirklich einen heißen Job, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben eine Rotation, das heißt, der Mitarbeiter arbeitet nur 15 Minuten in diesem warmen Bereich und geht dann an eine andere Stelle und wird abgelöst durch seinen Kollegen, der dann auch wieder 15 Minuten hier arbeitet. Und Mineralwasser ist komplett gratis für alle Mitarbeiter der Firma, weil hier muss man wirklich viel trinken, wenn man permanent hier arbeitet.
Die harten Arbeitsbedingungen und der Schichtbetrieb machen die Personalsuche oft schwierig, sagt Christoph Lutz. Gerade viele Schweizer wollten eine solche Arbeit nicht mehr machen. Aber diejenigen, die sich für diesen Job entschieden hätten, seien meist mit Leib und Seele dabei.
In der Schweiz fristen wir ein Nischendasein. Aber ja, der Stolz, der Berufsethos von Stahlwerken oder Walzwerken, das ist bei uns auch sehr ausgeprägt. Also die Kollegen von der Mannschaft, die gehen füreinander wirklich ins Feuer. Muss man auch, weil die Arbeit kann gefährlich sein und das Fach-Know-how, das man sich wirklich durch Learning by Doing erarbeitet, das ist sehr viel wert und wird tagtäglich angewendet und eben auch an die jüngeren Kollegen weitergegeben.
Stahlarbeiter gehen füreinander ins Feuer, wie gehört. Zum Schluss deines Rundgangs, Damian, haben wir ja noch einiges mitbekommen, so an Wertigkeiten, also Stahl und die Arbeit damit, die sind, wie mir scheint, auch mit sehr viel Emotionen verbunden. Lass uns jetzt ein Fazit ziehen. Also Schweizer Stahlwerke, die sind quasi Institutionen, fest verankert, aber sie haben Mühe zu bestehen. Und eine Möglichkeit wäre, dass der Staat ihnen unter die Arme greift. Mit der Idee, den Werken Zeit zu verschaffen, um irgendwann wieder schwarze Zahlen zu schreiben, oder?
Ja, aber die Frage, ob das gelingt, ist offen. Und das ist auch mit ein Grund, warum die Staatshilfe umstritten ist, weil halt auf lange Sicht die Gefahr besteht, dass man eine nicht konkurrenzfähige Branche künstlich am Leben hält.
Aber dass man trotzdem und trotz allem derart daran festhält, wie ist denn das zu begründen? Ist es vor allem ein emotionales Thema?
Also ich denke, es gibt sicher auch gute Gründe für diese Unterstützung. Ich gebe ein paar Stichworte. Ökologie, weniger abhängig sein vom Ausland. Ja, und natürlich auch soziale Überlegungen. Aber ich denke auch, Emotionen, die spielen eine Rolle. Bei uns vielleicht weniger als in den früher traditionell großen Stahlproduzenten wie Deutschland, USA und Großbritannien. Dort ist dieses Verlustgefühl viel stärker im Zusammenhang mit der Stahlbranche. Aber was ich sagen will, ich glaube, neben rationalen Gründen, die es durchaus geben mag, Stahlwerke zu erhalten, spielen Emotionen auch bei uns eine Rolle.
Die Stahlindustrie in der Schweiz, das war Trend für heute. Recherchiert hat das Thema Damian Rast. Uns gibt es wieder in einer Woche, wenn Sie mögen. Mein Name, Susan Schmucke.
Trend. Wirtschaft im Fokus.
SRF Verkehrsinfo.
Von 8.31 Uhr Vorsicht im Tessin auf der A2 Chiasso-Gotthard zwischen Faido und dem Piumonia-Tunnel in beiden Richtungen. Es besteht Gefahr durch Personen auf der Fahrbahn.
Eis am Morgen. Mit dem Michael Brunner.
Guten Morgen, guten Start ins Wochenende.
Of love and hate, staying by the fireside. There's a good tradition of love and hate, staying by the fireside. Now the rain may fall, your father's calling you, you still feel safe inside. Although your ma's too proud, your brother's ignoring you, you still feel safe inside. Oh, was it solo? Was it yesterday? Was it true for you? Cause while all the rest had taken time, this didn't do enough for you. And the corners laced with memories tell you how it used to be. Your mother smiles, children play, and all the bad things happen miles away. And strong feelings never bother you, you hold your head up while the rest of us try to. Oh, call the stations, call the people, we all wanna know. Cause while all the rest have taken time, you don't wanna know. Fireside, there's a good tradition of love and hate, staying by the fireside. No, the rain may fall, your father's calling you, you still feel safe inside. No, your ma's too proud, your brother's ignoring you, you still feel safe inside. Oh, was this solo? Was this yesterday? Was this true for you? Cause of all the choices you have made, this didn't do a lot for you. I want to tell you, I might as well do, about a girl I met back in May. Her name is Rita, and you should see her when she goes ooh-wack-a-doo-wack-a-day. She's got a brother like any other, who got his nose caught inside a gate. And when they freed him, it's so relieved him, he just went ooh-wack-a-doo-wack-a-day. Underneath it all, I really am. And just to prove it, why, only the other day I picked a needle up with one hand. Woo.
chap named Radford, while taking part in a local play, was intercepted and then suspected of going ooh-wag-a-doo-wag-a-day.
Sullivan. Der Samstagmorgen bei SRF 1 ist jetzt dann gerade bald einmal 20 vor 9.
SRF 1, Ils Autres.
Die anderen.
Les autres.
Les altri.
Wie findet man am besten eine Partnerin, einen Partner? Nach den letzten Zahlen haben sich ein Viertel der Paare in der Schweiz dank dem Internet kennengelernt. Allerdings parallel dazu sieht man auch eine gewisse Müdigkeit gegenüber der Technologie. So, und jetzt kommt ein Mann aus der Westschweiz ins Spiel, der eine originelle Idee hatte. Ich bin verbunden mit Stefan Gabiu, Journalist bei RTS. Ein Mann, der die Idee gehabt hat, damit ledige Personen die Liebe finden können, aber eben weit entfernt von Internet- und Dating-Apps.
Ja, genau, Michael. Und dieser Mann heißt Alessandro Palmieri. Er stellt uns seine ganz einfache Idee vor.
10 hommes, 10 femmes, on se donne un lieu de rendez-vous, j'organise tout cela, et on part pour une randonnée de 2 à 3 heures, et tous les 15 minutes, on change de partenaire de marche. Donc, l'idée, c'est que les 10 hommes ou les 10 femmes parlent avec 10 personnes du sexe opposé, dans un cadre naturel.
Voilà, die Idee von Alessandro Palmieri ist also ganz einfach. Er nimmt 10 Männer und 10 Frauen, die sich nicht kennen. Sie treffen sich an einem bestimmten Ort und zusammen gehen sie wandern. 2 bis 3 Stunden. Und alle 15 Minuten wechselt man den Wanderpartner, sodass jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin mit 10 verschiedenen Personen sprechen wird. Und das in der Natur.
Ja gut, aber kann man wirklich gut sprechen, wenn man beim Wandern jetzt, ich stelle mir das so vor, bergauf, außer Atem, vielleicht ganz rot im Gesicht?
Ja, das ist scheinbar kein Problem, wenn die Wanderung nicht zu schwierig ist. Und das ist die Rolle von Alessandro Palmieri. Er muss die guten Wanderungen auswählen, sodass das alles möglich ist. Vor allem dürfen die Wege nicht zu eng sein, damit man gut und einfach neben der anderen Person wandern kann. Und das ist auch einer der Vorteile eines Speed-Datings draußen während einer Wanderung. Man sitzt nicht gegenüber der unbekannten Person, sondern man läuft, also man ist in Bewegung und das neben der Person. Die Interaktion ist weniger frontal und das würde schon was anderes in der wachsenden Beziehung bringen. Jessica Pidou ist die Digitalsoziologin an der Universität Neuchâtel. Sie findet solch eine Alternative auch interessant, vor allem für etwa ältere Personen.
Ce qu'on constate aussi, c'est que les applications de rencontres, surtout mobiles, sont utilisées surtout pour une population entre 20 et 30 ans. Je pense que ce type d'alternative, c'est pour une tranche d'âge un peu plus âgée. Je trouve que c'est intéressant comme alternative si on veut enlever un peu d'intermédiaires et puis avoir un peu plus de visibilité sur qui est dans le marché.
Die Digitalsoziologin Jessica Pidu sagt, die meisten Dating-Apps würden von den 20- bis 30-Jährigen genutzt. Eine Idee wie die der Speed-Dating-Wanderungen sei also optimal für ältere Leute. Diese Alternative sei auch direkter im Kontakt als eine App und ermögliche einen besseren Überblick darüber, wer sich auf dem Single-Markt befinden würde.
Aber wenn ich neben einer Person wandern muss, mit der ich jetzt so gar nichts Gemeinsames habe, dann kann das irgendwann langweilig werden, oder?
Ja, tatsächlich. Nein, nein. Eigentlich im schlimmsten Fall, glaube ich, dauert es ja nur 15 Minuten und dann wechselst du den Wanderpartner. Also das soll noch gehen. Und wenn du an solch einer Wanderung teilnimmst, dann bist du meistens offen. Das glaubt zumindest Alessandro Palmieri.
On peut ne pas avoir d'affinité, qu'elle soit tout de suite physique ou en tout cas d'échange, mais on joue le jeu et ça marche plutôt bien parce qu'on parle aussi de rencontres amoureuses, mais c'est aussi les amitiés sont difficiles à se faire dans nos régions. Donc c'est aussi ça, ce type de rencontre, c'est de faciliter les rencontres entre personnes bienveillantes.
Alessandro Palmieri sagt, wenn man an einer Speed-Dating-Wanderung teilnehmen würde, würde man mitspielen, obwohl man vielleicht keine direkte Affinität mit einer oder mit mehreren Personen habe. Das würde aber doch gut funktionieren, nicht nur auf der Ebene der Liebe, sondern auch auf der der Freundschaft. Es sei auch oft schwierig, neue Freunde zu finden. Solche Wanderungen würden auch da helfen.
Speed-Dating-Wanderungen zum Partnerinnen, Partner finden oder Freunde beim Wanderer statt auf einer App finden. Danke, Stefan. Gabio.
SRF 1.
Die anderen.
Die altri.
Les autres.
Ils autres.
Und wir hören ja immer noch Musik aus der Westschweiz. Was hast du ausgewählt?
Also eine Person, die den gleichen Vornamen wie ich trägt, aber sie ist eine Frau und ich bin ein Mann. Sie heißt also Stefan aus Genf und sie singt Vice Versa.
J'ai l'impression d'être deux, j'en aime une puis j'aime l'autre. Je suis enfermé entre deux, j'en perds souvent le contrôle. Dans les rues de Montreux, on sourit, on prend la pose. De Montmartre à Jussieu, je veux t'offrir une rose. Je t'aime ici, mais la peur, je ne t'aime pas. Et vice versa, et vice versa, et vice versa. J'en aime une puis j'aime l'autre. Folie, amour, c'est le feu. Mais c'est toujours une de trop. Dans les bars, dans les lieux, mon cœur se métamorphose. Le désir dans les yeux. J'ai faim de toi puis de l'autre. Je t'aime ici mais la peur, je ne t'aime pas. Et vice versa. Et vice versa. Et vice versa. Semblant de gérer. Pourtant je passe du temps à penser. Mes mains qui tremblent sans tromper. Je me lasse d'être aimé. Je t'aime ici, mais la peur, je ne t'aime pas. Et vice versa. T'aimes pas.
Sugar pie, honey bun. You know that I love you.
learned to drive when I was 14 in a high school parking lot. Snow on the trees, windshield cracks, my best friend next to me. I had everything I'd ever need. I fell in love when I was 22. I wouldn't know for another year. Subway trains, holding hands, my sweetheart next to me. I had everything I'd ever need. I have everything. We have everything. We have everything we ever need. I have everything. You have everything. We have. Seemed like a year. I was 46 in the day. Burned out bulb, shades pulled down, and no one home but me. I had everything I'd ever need.
I have everything. SRF 1. 9 Minuten vor 9.
SRF Meteo.
Roman Brogli vom Meteo, guten Morgen.
Guten Morgen, Michael.
Und es wird sonnig, gell?
Es wird sonnig, mit nur sehr, sehr wenigen Einschränkungen heute. Wir haben ein paar Wolkenfelder, die jetzt schon übers Land ziehen, decken die Sonne aber kaum ab und am Nachmittag gibt es noch ein paar Quellwolken. Aber die hindern die Sonne natürlich nicht daran, um eben noch richtig aufzuheizen. Das merkt man schon jetzt schon, dass es langsam warm wird. Aktuell da haben wir so um 17 Grad im Flachland und am Nachmittag da wird es heiss mit 27 bis 31 Grad auf beiden Seiten von der Alpen. Auf 2000 Meter, da geht es drauf auf etwa 17 Grad. Es bleibt heute auch der Tag durch an den meisten Orten trocken. Erst so gegen den Abend und dann in der Nacht. Dort haben wir ein bisschen eine höhere Regenwahrscheinlichkeit.
Wie am Sonntag auch?
Das ist ja so, da kann es da und dort mal Platzregen oder Gewitter geben. Wenn und wo ist recht unklar. Aber es trifft nicht alle. Und die meiste Zeit vom Tag ist es morgen trocken und mindestens noch teilweise sonnig, auch wenn wir ein bisschen mehr Wolken dann haben als heute.
Musik.
I will always be hoping, hoping. You will always be holding, holding my heart in your hand. I will understand. I will understand.
She'll send me picture postcards from LA. When it's time for closing, I play while Rachel claims. She listens to my music, I listen to her dreams. She swears she's gonna make it, she's going all the way. And I say, send me picture postcards from LA. Send me postcards from LA, signed with love forevermore. Picture postcards from LA to hang on my refrigerator door. Rachel, if you find me one, I'd love a picture of the California sun.
my pillow. She always asks me things like, do I really think she's pretty? Do I like the way she sings? I don't know how to answer, so I always smile and say, I say, send me picture postcards from L.A. Send me postcards from L.A. signed with love forevermore. Picture postcards from L.A. to hang on my refrigerator door. Rachel, if you find me one, I'd love a picture of the California sun. Sometimes Rachel stands up in the middle of the bar and does a scene from the Late Show. We all clap our hands as she puts her apron on and says, next week I'm gonna go. And buy a ticket and pack her things to leave. Though we all know the story, we pretend that we believe. But something always comes up, something always makes her stay. And still no picture postcards from L.A. Send me postcards from L.A. signed with love forevermore. Picture postcards from L.A. to hang on my refrigerator door. Rachel, if you find me one, I'd love a picture of the California sun. I'm the piano player down at Eddie's bar, and Rachel, she's the waitress who wants to be a star.
Joshua Cadison.
SRF Verkehrsinfo.
Verkehrsinfo SRF von 8.59 Uhr, stockend in der Region Basel auf der A2 Richtung Deutschland ab Hagenau.
Die Nachrichten von SRF um 9 Uhr mit Marco Koller. Guten Morgen. Zuerst zur Lage im Lötschental. Der See hinter dem Schuttkegel in Blatten füllt sich weiter, aber es fließt auch Wasser ab. Eine große Schlammlawine im Tal wird damit unwahrscheinlicher. Dann, Donald Trump verdoppelt die Zölle auf Stahl und Aluminium. Die Grasshoppers bestreiten auch die nächste Saison in der Super League. Und das Wetter heute Samstag, es ist meist sonnig bei 27 bis zum Teil 31 Grad. Nach dem Gletschersturz in Blatten im Lötschental läuft das Wasser des Flusses Lonza weiterhin über den Schuttkegel ab. Es fließe etwa gleich viel Wasser in den aufgestauten See hinter dem Schuttkegel, wie Wasser über den Schuttkegel abfließe, sagte der regionale Führungsstab auf Anfrage von Radio SRF. Ein Extremereignis mit einer Flut- und Schlammwelle ist laut Fachleuten unwahrscheinlicher geworden. In Gampel und Steg, dort wo die Lonza in die Rhone mündet, muss sich die Bevölkerung aber weiter bereithalten für eine mögliche Evakuierung. Aufräumarbeiten in Blatten sind weiterhin nicht möglich, dafür sei es immer noch zu gefährlich, sagt der regionale Führungsstab. US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, die Zölle auf Stahl und Aluminium zu verdoppeln, von 25% auf 50%. Das werde die Stahlindustrie stärken, sagte Trump bei einer Rede vor Mitarbeitenden eines Stahlbetriebs im Bundesstaat Pennsylvania. Aus den USA berichtet Sebastian Hesse von der ARD.
Die handverlesenen Stahlarbeiter in West Mifflin, Pennsylvania, brachen in Jubel aus, als Trump seine bedeutende Ankündigung machte. Wie er es nannte, ab kommenden Mittwoch, dem 4. Juni, erheben die USA Schutzzölle in Höhe von 50% auf Stahlimporte. Das ist eine Verdoppelung der bisherigen 25%. Später erweiterte Trump die Zollerhöhung in einem Social-Media-Post auf Aluminium-Einfuhren. Auch dafür gelten ab